So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen. Heute
Hallo.
natürlich mit dem Special, kurz vor der Schacholympiade. Die startet am Mittwoch, den 12. September. Und darüber wollen wir heute sprechen, Christoph. Natürlich, wie immer, der Hinweis: gerne könnt ihr in den Kommentaren eure Themenvorschläge posten, bevor wir das wieder vergessen zu erwähnen. Christoph, Schacholympiade. Freust du dich drauf?
Jupp, absolut. Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsveranstaltungen schon immer gewesen, weil es einfach toll ist, dass da halt so viele Spieler sind. Das ist auch so eine bunte Veranstaltung, wo man auch manchmal irgendwelche, ja, so ein bisschen Exoten sieht, die dann mal vielleicht über ihre Verhältnisse spielen. Ja, es hat auch mal wieder so nette Nebengeschichten. Also Olympiade ist immer ein tolles Ereignis. Ich war noch nie live bei einer zugegen, leider. Ich habe damals Dresden 2008 irgendwie nicht hingekriegt. Du reist ja jetzt nach Budapest. Ist es die erste Olympiade, wo du hinreist? Oder wo du, in Dresden wirst du auch gewesen sein wahrscheinlich,
Ah,
oder?
du liest überhaupt nicht die Mitteilung. Ich merke schon, Christoph.
Nee, ich bin hier
Das
am Ball.
ist schon meine dritte Olympiade. Dresden 2008, Tromsø 2014. Und ich habe gerade einen kleinen Fehler begangen. Es beginnt am Mittwoch, den 11. September, nicht 12. September. 11. September, Mittwoch mit der ersten Runde. Ja, das ist die dritte Olympiade, bei der ich dabei bin vor Ort. Ich freue mich sehr drauf. Es ist halt in der Nähe. Damals Dresden und gut, Deutschland ist klar, war sowieso in der Nähe. Und Tromsø, da war ich auch aus beruflichen Gründen vor Ort damals für Chess24. Alles natürlich in Europa. Ne? Ich habe natürlich jetzt schon geguckt, wo sind die nächsten Olympiaden, habe ich jetzt gelesen, Taschkent und Dubai. Da denke ich, werde ich wieder nicht dabei sein. Aber alles, was in der Nähe ist, warum nicht? Ich war noch nie in Budapest, also ich versuche natürlich so ein bisschen so viele Eindrücke wie möglich zu sammeln, nicht nur von der Olympiade, sondern auch von der Stadt. Ich freue mich auf die Stadt, ich freue mich auf das Wetter, ich freue mich auf die vielen Schachspieler und Schachspielerinnen aus aller Herren Länder. Und da ich ja schon mal dabei war, weiß ich ja, was das für ein tolles Ereignis ist. Und wie du schon erwähnt hast, es ist halt es ist das schönste Turnier, ne? Das die Schachwelt hat, mit Abstand. Das Wort schön passt hier, weil einfach so viele Menschen auf einem Fleck sind. Es sind ungefähr 3000 Sportler, 2000 bis 2500 Sportler und Sportlerinnen und dann auch halt super viele, ja, Funktionäre und Offizielle etc., ne, Trainer. Das heißt, es ist super viel los, ne? Und
Also
dementsprechend freue ich mich riesig drauf, ja.
ich habe mehrere dieser European Club Cups gespielt, also europäischen Vereinspokal. Das ist ja so ein bisschen Olympiade Light, ne? Also mit ganz vielen Vereinsmannschaften, natürlich nicht weltweit, klar, Europacup, aber trotzdem sehr international. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vergleichbar, wenn man da auch so dieses Phänomen hatte, dass man da, man geht in den Supermarkt neben dem Spielsaal und dann steht dann da Ponomarev an der Kasse oder so. Und man sieht einfach ganz viele so Stars, die sich dann da so tummeln, ne, und die man dann hautnah so ein bisschen erleben kann. Ja, das wird bestimmt spannend für dich als, ja, Zuschauer. Du bist auch Kommentator, glaube ich, ne? Also, ne, für Schach Deutschland TV. Also
Genau,
hast da ein bisschen was zu arbeiten, aber wirst trotzdem die Zeit sicher genießen können, ne?
ich habe jetzt mit Absicht nicht alle Runden übernommen. Ich mache 6 der 11 Runden für Schachdeutschland TV. Zusammen mit Sonja Blum und Katharina Reinicke werde ich ein paar Runden kommentieren. Vielleicht auch mit Alexander Krastev, die eine oder andere, ich weiß es nicht genau. Und ich freue mich auf die Kommentierung natürlich. Ich habe mal geguckt, die Bedenkzeit ist jetzt nicht so lang. Das ist dieses 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest. Das bedeutet, dass die Runden jetzt nicht so super lang sein werden. Also vielleicht so 3, 4 Stunden. Ne? 4 Stunden kann man ausgehen, so Mittelwert. 15 Uhr Ortszeit beginnt die Partie. Das ist auch die gleiche Zeit wie in Deutschland. Und dementsprechend hoffe ich auch so ein bisschen darauf, dass es nicht ewig geht. Insbesondere in den ersten Runden wissen wir ja, kommen wir natürlich gleich nur zum Sportlichen, dann wird es natürlich nicht so lange dauern. Ich freue mich auch so ein bisschen. Es gibt, wir müssen vielleicht mal mit einem negativen Teil anfangen. Ich habe ja alles privat gebucht, ne? Ich war ja privat dahin und ich bin mal gespannt, ob in meinem Hotel irgendwelche Teams untergebracht sind, weil ich meine, die müssen ja alle irgendwo untergebracht werden. Und auch wenn Budapest eine sehr große Stadt ist, sie ist auch touristisch sehr stark erschlossen. Und also ich bin erstmal gespannt, wer wird in meinem Hotel sein? Kann ich mir gut vorstellen, weil das sehr, sehr zentral ist. Aber es gibt ja ein paar Probleme mit den Hotels. Das hast du bestimmt auch mal mitbekommen, oder?
Ja, ich habe gehört, dass es da logistische Schwierigkeiten gibt. Ein Problem ist ja immer, weil es so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, die irgendwie rechtzeitig zu den Runden in den Turniersaal zu bekommen. Ja, es gab ja häufiger so Shuttle-Services, die dann ja mäßig zuverlässig waren bei früheren Olympiaden. und teilweise auch ja weit entfernt waren. Ne? 30, 40, 50 Minuten Busfahrt und sowas ist natürlich mal schwer zu kalkulieren. Du willst ja auch nicht jetzt, weiß nicht, 3 Stunden vorher losfahren. Und ja, es gab ja dann öfter auch mal Schwierigkeiten mit dieser Frage in Mülltoleranz. Wie viel später darfst du denn kommen? Und manchmal ist es dann ja auch nicht wirklich nicht selbst verschuldet, wenn jetzt ein Bus nicht kommt oder was auch immer passiert. Also solche Sachen sind natürlich schwierig. Ne? Immer dann, wenn es irgendwie sehr weitläufig ist. Ja. Ich war vor einigen Jahren mal zu Gast in Bled in Slowenien. Da war die Olympiade in 2002. Und ich habe da mal vor Ort nachgefragt, ob die sich noch erinnern an das Turnier. Ne? Und das war tatsächlich so. Und das ist so ein kleiner Ort. Ne? Da sind nur ein paar tausend Einwohner. Und da haben die wirklich alles so zusammengeklatscht in 2, 3 Hotels irgendwie. Und das war alles sehr nah nebeneinander. Sowas ist natürlich dann irgendwie ganz charmant. Ne? Da hat man nicht dieses Transportproblem. Aber sobald du in große Städte gehst, was ja eigentlich auch eine schöne Sache ist, ne, um Schach halt irgendwie ja in die Masse zu bringen, ne, und nicht jetzt irgendwo in die Provinz, da hast du natürlich immer so ein Transportthema irgendwo. Ne? Mal gucken, ob das vernünftig funktioniert. Kann man nur hoffen. Wobei manche Probleme auch seltsam sind. Ne? Man liest da immer noch, dass es Visa-Schwierigkeiten gibt. Ne? Irgendwie ne, wenige Tage jetzt, ne, vor Anpfiff im Prinzip, ist das komisch. Ne? Aber am Ende auch, werden sie alle spielen.
Ja, auch, dass die deutsche Delegation wie andere Delegationen nicht komplett in einem Hotel ist. Ne? Das ist ja auch ein bisschen komisch.
Okay.
Ja, also Männer und Frauen getrennt und ich weiß gar nicht, wo dann die Offiziellen unterkommen dann. Die müssen sich ja hier entscheiden. Also schon ein bisschen komisch, ne? Also schon einige Probleme schon im Vorfeld. Wollen wir natürlich hoffen, dass das für sportlichen Ausgang keine große Relevanz hat. Ja, das sind so ein paar Problemchen, ne? Logistische Probleme. Aber ansonsten sollte es natürlich ein super schönes Turnier werden. Budapest natürlich auch eine sehr schöne Stadt. Gut, als Sportler hast du natürlich nicht so die Zeit dann, irgendwie dicht mit den Schönheiten der Stadt auseinanderzusetzen. Du bist natürlich super konzentriert auf die Partie und so weiter. Sollen wir direkt rein ins Sportliche, Christoph?
Worauf müssen wir uns
konzentrieren? Wir haben natürlich eine Masse an Teams, ne? Bei den Männern im Open 197 Teams, bei den Frauen 184. Das ist natürlich eine Masse. Ne? So viele Länder gibt es gar nicht. Es gibt natürlich eine Ausnahmeregelung. Ungarn als Ausrichter darf immer mehrere Teams stellen. Das ist so Tradition. Ja, worauf konzentrieren wir uns? Deutschland im Open?
Ja, sollen wir mit den, wir können mit den deutschen Team anfangen oder mit den Medaillenkandidaten oder was wir so erwarten.
Ne, machen wir ruhig deutsche Teams.
Also ich sehe jetzt hier Deutschland, ich bin jetzt auf der Seite von Chess Results, da ist Deutschland hier gesetzt an 7. Ich überlege gerade, ich gucke gerade, das ist ja schon die aktualisierte Elo-Zahl, ja? Also Keimer 237. Also wir sind an 7 gesetzt, das ist natürlich alles sehr, sehr knapp. Also es besteht kein wirklicher großer Niveauunterschied, würde ich sagen, zwischen der Nummer 7, der Nummer 8, der 9, der 10. Das ist alles ziemlich nah beieinander. Es sind nur wenige Punkte Unterschied. Man kann natürlich trotzdem auf die einzelnen Teams so ein bisschen gucken, weil die sind sehr unterschiedlich strukturiert. Also wenn ich jetzt sehe mit Deutschland, wir haben natürlich mit Vincent Keimer einen Weltklasse-Spieler am ersten Brett und dann 4, würde ich mal behaupten, ungefähr gleich gute, ne, die sich nicht so viel nehmen. Und wir haben natürlich auch noch Situationen wie zum Beispiel in Norwegen, die spielen mit Magnus Carlsen, sind an 6 gesetzt, aber danach, natürlich sind jetzt Brett 2 und 3 auch noch 2 Sechser, aber danach fällt schon ein bisschen ab. Ne? Also die haben eine andere Teamstruktur, als wir das jetzt haben.
Ja,
bei der deutschen Mannschaft, ich habe gerade schon gesagt, ja, Keimer spielt, wird ein Einspielen, klar. Und danach haben wir dann Dimitri Kollers, Matthias Blühbaum, Frederik Swane und Alexander Donschenko. Gustafsson ist ja unser Team-Captain und ein Bundestrainer. Der musste ja sich entscheiden, welchen der beiden Swane-Brüder er mitnimmt oder beziehungsweise wer spielen soll. Ich glaube, Rasmus soll ja mitreisen oder wird mitreisen als Trainer und Unterstützer bei der Eröffnungsvorbereitung. Ja, Frederik ist dann aufgestellt und ja, sicherlich schwieriges Thema, ne? Diese Wahl zu treffen war schwer. Aber das wird nicht irgendwie über Wohl und Wehe irgendwie entscheiden. Der Erfolg ist da nicht entscheidend von abhängig, wer da von den beiden jetzt aufgestellt wurde. Ja, was denkst du, können wir mehr erreichen als diesen Platz 7? Die Antwort ist sicherlich ja, ne? Aber ist das möglich?
Natürlich, klar.
Was denkst du?
Das große Problem bei der Olympiade ist, weil so viele Mannschaften mitspielen, 197, ich habe das im Kopf mal so ein bisschen ausgerechnet, kommt es natürlich erstmal in den ersten zwei, drei Runden erstmal zu Pflichtaufgaben. Man spielt ja gegen deutlich nominell schlechtere Teams bei so vielen Teams. Schweizer System, ne, wird geteilt in der Hälfte. Klar, die Profis, die Experten von uns wissen das. Das heißt, vor der vierten Runde, wenn alles normal läuft, spielt man gar nicht gegen ein Spitzenteam. Ne? Mhm. Das heißt, es ist erstmal ganz wichtig, erstmal auch für die Zweitwertung natürlich, vermute ich mal, gut ins Turnier zu kommen, Selbstvertrauen zu tanken und die leichten Gegner in den ersten Runden zu schlagen. Erste Runde ist sowieso komplett riesiger Unterschied. Ne? Also Deutschland spielt ja dann gegen die 110 oder sowas, irgendwas, Jamaika, Nicaragua, Tunesien, irgendwie sowas, dann sind natürlich alle Gegner, die sind 500 Punkte schlechter. Da ist in der Regel in der ersten Runde läuft es immer so auf so ein 4-0 hinaus.
Ja.
Und das heißt, es ist mal ganz wichtig, erstmal reinzukommen, Selbstvertrauen tanken, die ersten Runden siegreich zu gestalten und danach sich peu à peu natürlich gegen die Spitzenteams zu spielen. Und wir wissen natürlich, dass das Los, ne, das Losglück bei so vielen Teams auch immer im Schweizer System eine große Rolle spielt. Ne? Zufälle, ne?
Das gilt gerade für die Schlussrunde. Ja. Das ist immer ganz, ganz entscheidend, weil man häufig, das hat man auch in vergangenen Turnieren schon oft gesehen, da war Deutschland so oft so nah dran mal an der Medaille und da ging es darum, wen bekommt man in der Schlussrunde und kann man diese Mannschaft dann schlagen. Und wenn man dann, da hat man auch schon mal Pech gehabt, ne? Da kriegt man in der letzten Runde Russland oder irgendjemand, der sehr stark war. Und klar, man kriegt dann nie einen ganz leichten Gegner, aber es ist schon manchmal ein Unterschied, wie man dann dazu gelost bekommt. Weil das ist wichtig, sind 11 Runden immer noch.
Ja,
elf Runden. Da hat man dann manchmal auch schon die Situation in der 11. Runde, dass einige von den Top-Mannschaften hat man dann schon weg, die kann man gar nicht mehr bekommen. Und dann bekommt man jemanden zugelost, der jetzt nicht mehr so vielleicht ganz vorne ist, aber die zum Teil halt auch noch gut sind. Ja, und dann ist ein bisschen Glück, kriegt man vielleicht jetzt so ein Team, so ein Überraschungsteam, was vielleicht so ein bisschen über die Verhältnisse gespielt hat, oder bekommt man irgendeine super starke Mannschaft. Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir da nicht Indien 2 in der Schlussrunde oder sowas. Das war auch so eine ganz bittere Nummer, ne? Oder?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ne?
Ich glaube, wir hatten so ein ganz blödes Los. Oh Gott, ne? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Da hätte man nochmal nachgucken können. Aber es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dann da so auf Ansage nochmal zu punkten, ne? Um dann, das sinkt oft dann, ist der Unterschied zwischen Platz 3 und Platz 10, ganz oft, ne, ob man in der letzten Runde mal gewinnt oder eben nicht. Ne?
Eine Sache, die mir da einfällt, ist, es gab ja mal dieses Problem, es wurde häufig auch nach Brettpunkten gelost und nicht nach nomineller Stärke. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen abgeschafft haben. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut. Ich vermute mal, da müsste man auch ganz tief in den Regularien irgendwo graben, um das zu sehen. Ich fand das immer sehr nachteilig. Für mich ist das natürlich total dem Zufall Tür und Tor geöffnet dadurch, ne? Weil es ist ja, ob jetzt so einen halben Punkt Brettpunkt mehr hast oder nicht, in der ersten Runde oder 4-0 gewinnst oder 3,5 gewinnst, ist ja relativ Wumpe. Wichtig sind halt die Mannschaftspunkte und die nominelle Stärke der Teams, ne? Ich hoffe, dass das gemäß der nominellen Stärke gelost wird halt, ne? Dann führt das zu sportlich deutlich vernünftigeren Aussagen aus meiner
Sicht. Es ist immer so ein Thema bei der Olympiade, ne? Dass sehr oft am Ende auch eine Feinwertung entscheidet, die schwer nachzuvollziehen ist, ja, dann geht es um irgendwelche, aber ich will jetzt nicht wieder so ein Ding aufmachen, ich bin ja so ein Fan davon, über Turnierformate zu diskutieren, für mich ist das ein absurd schlechtes Turnierformat, aber gut, ist eben so, für mich gehört sowas im K.O.-System entschieden, alles andere ist Pipifax, ne, und das wäre auch ganz leicht zu machen, ne, du machst Vorrunden und das brauchen wir nicht diskutieren.
Bei 197 Teams?
Ja, natürlich, gab es früher auch, gar kein Problem, du machst Vorrunden und am Ende hast du K.O.-System. Dann gibt es einen vernünftigen Sieger und nicht irgendwie, ne, die Jungferninseln spielen gegen Nicaragua und wer dann gewinnt, entscheidet, wer Olympiasieger ist. Sowas gab es schon mal. So.
Spielen die Jungferninseln überhaupt mit?
Ja, es gibt sogar mehr als eine wahrscheinlich.
Doch klar, Virgin Islands,
British, ja,
Virgin
die Islands. Die britischen, ja, und es gibt mehrere.
So US Virgin Islands, ja, die sind ganz hinten, deswegen sehe ich die auch direkt, dass da
witzig ist. Ja. Ja gut, war nur egal, ne? Aber lass uns jetzt mal überlegen. Also du denkst, wir sind an 7 gesetzt und du gibst uns auch Chancen, durchaus vielleicht mal Platz 3 oder so. Also
mein Tipp. Ich habe ein gutes Gefühl, vor allen Dingen, weil TBG kommentiert live, ne? Und ich möchte natürlich, dass sie gut spielen, damit ich dann so ein bisschen aus der Haut fahre. Ich freue mich natürlich, wenn das Team gut spielt. Aber ich habe auch den Eindruck, das ist ein ziemlich gefestigtes Gebilde gerade. Ja. Wir haben einen sehr, sehr guten Bundestrainer, denke ich, der natürlich ein sehr erfahrener Spieler ist, Sekundant. Und ich denke auch seine Führungsqualitäten inzwischen auch gebessert hat, weil ich denke, so ein Trainer, also wir werden auch über die Trainerrolle vielleicht reden müssen bei der Olympiade. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Team-Captain die Spieler groß vorbereitet. Aber es ist natürlich schon nützlich, wenn das jemand ist, der natürlich auch ein sehr gutes Expertenwissen hat in der Eröffnung. Ja. Ne? Aber natürlich gehören auch Führungsqualitäten, um mit den Spielern vernünftig umzugehen. Und ich denke, alle haben sich gesteigert in den letzten Jahren als Gebilde. Und die Spieler selbst sind sehr gefestigt. Die kennt, das ist eine Generation, die kennt sich sehr gut, ne, untereinander. Das heißt, du hast nicht dieses krasse, diese krassen Altersunterschiede wie bei anderen Teams. Und die verstehen sich sehr gut untereinander. Und dadurch ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Gebilde, ne, dass die deutsche Nationalmannschaft, und alle sind Profis und alle sind wirklich sehr, sehr motiviert.
Ne? Wir haben letztes Jahr an sich
klar die EM gewinnen müssen.
Ja, ne, also und für mich sind wir auch also gefühlte Europameister. Das war wieder so ein komisches Wertungsding, was kein Mensch verstanden hat.
Ja, wir haben sehr viel Pech, ja.
Also sehr, sehr unglücklich. Auf jeden Fall war es ein super überzeugendes Turnier, das kann man sagen. War ungeschlagen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und also war einfach nur extrem gut. Das hat schon sehr gut funktioniert. Die Formkurve hat jetzt auch bei Vincent wieder nach oben gezeigt, ne, im Rubinstein Memorial. War ein bisschen komisch, ne, mit den beiden Schlussrunden-Niederlagen, nachdem er vorher aber ja geradezu übermenschlich gespielt hat. Aber auf jeden Fall, Kurve zeigt nach oben und bei keinem denkt man sich, oh, der ist gar nicht in Form. Ne? Also das sieht schon gut aus. Also ich bin da ganz optimistisch. Da muss man einfach auch mal sehen, wie es läuft. Das sind ja dann auch wirklich immer knappe Matches, ne? An den vier Brettern kann auch immer viel passieren. Binsenweisheiten, aber ich denke, die Voraussetzungen sind ganz gut. Also ich sehe jetzt nicht, dass man schlechter ist als die Teams, die da so drum sind. Ich sehe nur drei Mannschaften wirklich als ziemlich, ja, fühlbar stärker an. Ich glaube, würdest du auch zustimmen, ne? USA, Indien und China.
Nee, China sehe ich nicht.
China siehst du nicht. Ja, da könnte man drüber reden, ja.
Ja, China sehe ich nicht wegen Ding. Die haben das Problemfall Ding Liren, den sie da mitschleppen. Und der mit Sicherheit am Brett 2, wenn er spielen wird, ich meine, den werden sie ja nicht ständig aussetzen lassen. Also für mehr als Remis ist der aktuell nicht gut.
Das kann sein, ja, dass das schwierig ist.
Also gegen die Top-Teams, ne?
Ja, da kannst du recht haben. Also das kann man ja nicht, irgendwie kann man ja nicht glauben, dass er da gar nicht mehr in Tritt kommt, aber es sieht nicht gut aus, das stimmt schon.
Aber
also
wer natürlich extrem stark ist, ist Indien. Das ist ja gar keine Frage. Also ja, Indien ist natürlich ein Mega-Favorit, ne? Alle Spieler in ihrer Prime aktuell.
Ne? Ich sehe Indien auch als relativ deutlicher Favorit gegenüber den USA.
Ja.
Also, ja. Weil wir haben beim Team USA erstmal, es ist nicht die beste Mannschaft, die sie aufstellen könnten. Ne? Nakamura spielt nicht und niemand spielt auch nicht, der besser wäre wohl als Robson und Aronian zumindest mal.
Ja.
Okay, ne, ist kontrovers, aber wenn man es
im Moment. Also besser als Aronian mit Sicherheit nicht, glaube ich nicht. Der hat jetzt im August ein paar Punkte gut gemacht, bevor jetzt die Fragen kommen, warum sind die nicht aufgestellt?
Stimmt.
Die stehen schon länger fest. Niemand hat jetzt im August ein paar Punkte gut gemacht, aber besser als Aronian.
Ja. Also ich sehe die indische Mannschaft einfach als hungriger. Ne? Das glaube ich, da sind wir uns einig. Ne? Die jungen Spieler, die sind, ja, da ist mehr Zug nach vorne, wo ich dann manchmal bei der US-Mannschaft, das ist so ein bisschen so eine Rentnerband, ne? So ein Wesley So und
Dominguez,
Dominguez, so, die sind natürlich super Spieler, aber nicht, wo du denkst, ne, die werden jetzt auch Weltmeister oder so.
Also warum man USA als Favorit nennen könnte, ist Caruana. Caruana ist eine Ausnahmeerscheinung, der ist in Topform gerade. Schlägt alles links und rechts in den letzten Turnieren. Also es ist ein Riesenbrett 1. Wahrscheinlich das beste Brett 1 in dem Turnier. Auch wenn Carlsen 1 ist. Ne? Aber wir wissen, bei Carlsen kommen wir gleich noch zu. Aber wie du sagtest, so ein bisschen Rentnerband. Ne? 2-4. So, von dem kommt so gut wie nichts mehr. Dominguez ist super solide, starker Spieler, keine Frage. Aber Aronian ist auf dem absteigenden Ast. Das ist auch gar keine Frage. Ne? Da stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, er ist eingewandert in die USA, ob man nicht lieber andere Spieler spielen lassen sollte. Das ist auch echt schwierig, finde ich, so eine Entscheidung.
Ja, ja.
Also ich muss gestehen, ich hätte ihn eher nicht spielen lassen, weil es gibt da so viele junge, starke Spieler in den USA, auch wie so ein Sam Savian zum Beispiel. Ne? Top 100 in der Weltrangliste, knapp 2,7 und ja, sitzt zu Hause rum, ne? Also mit seinen Jungs. Knapp über 20, finde ich schon echt hart. So, ne? Bei jedem anderen Team könnte er locker spielen. Halt, ne? Und
ja, genau. Also, das so auf dem Papier müsste Indien und USA müssten um den Titel kämpfen. Ne? Gut, beim letzten Mal hat man das auch gedacht, vor 2 Jahren in Chennai. Und dann gab es aber plötzlich, ne, Usbekistan, die das Turnier gewonnen haben. Über die können wir auch reden. Die sind ja mit einem sehr prominenten Team-Captain da.
Ja, das ist hart, ne? Wladimir Kramnik.
Ja, das ist eine harte Nummer, ne? Ich denke, wo haben sie den denn jetzt hergeholt, ja? Also vor 2 Jahren war es noch Ivan Sokolov, der sicherlich ganz entscheidenden Anteil hatte an diesem Titel, der wohl offenbar ein super Trainer ist, also fantastische Erfolge erzielt hat, ne, als Team-Captain und Trainer. Und der ist ja gewechselt zum rumänischen Verband, deswegen nicht mehr für Usbekistan dabei.
Stimmt, ja.
Ja, der ist ja wirklich, den haben sie ja geholt da mit Superbet, ne, viel Geld vermute ich mal, und deswegen ist er in Rumänien. Ja, und Usbekistan hat Kramnik da als Team-Captain und Trainer, und die treten mit der praktisch identischen Mannschaft, glaube ich, an wie vor 2 Jahren, als sie den Titel gewonnen haben. Ja, das wird man dann sehen, ob sie da nochmal so eine Rolle spielen können. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, da lief damals wirklich alles perfekt, und nicht, dass sie jetzt Glück gehabt hätten, aber es gab diese Partie Abdusatorov gegen Gukesh, ne, wenn Gukesh die, wir, also, naja, da hat Indien 2 damals das Gold relativ klar verspielt, und Usbekistan hat dann die Olympiade gewonnen. Jo, also ich traue denen das nicht zu, nochmal zu, dass da so alles perfekt läuft. Also für mich ist Indien der Favorit, aber es sind natürlich immer so, ne, ein Match kann entscheidend sein, und ja, wir wissen, wie es ist. Ja, du wolltest noch was zu Norwegen sagen, ne? Magnus spielt mit.
Ja, aber Magnus hat diese Olympiaden immer so ein bisschen.
Der war noch nie gut, ne? So richtig gut war es noch nie.
Nie so richtig ernst genommen. Ich kann mich noch erinnern, Dresden 2008, da war er so eher in Partylaune, ne? Da war Norwegen natürlich auch nicht besonders gut, obwohl das in Tölm so war. Alle scharten sich um sein Brett immer, ne? Und dann hat er aber auch immer irgendwas gespielt. Ich kann mich ja gegen Partie gegen Ivar Saric, Kroatien, da spielte er ja Bird in der im Spanier, ne? Läufer B5, Springer D4, also in Mannschaftskämpfen solche fragwürdigen Eröffnungen, war schon hart. Und es kann natürlich sein, dass er jetzt so nach vielen Jahren sagt, okay, lass uns mal gucken, dass wir hier eine Medaille gewinnen. Ich gebe mein Bestes, und er legt sich wirklich voll, kniet sich wirklich voll rein. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Und hast du mal geguckt, wer bei denen Captain ist? Kennst du den Namen?
Nee, kenne ich nicht.
Das ist so ein Podcaster, der so ein bisschen Schach spielt. 2-1 hat der. Also nehmen das gar nicht so richtig ernst. Das ist so, ein Jux-Team so fast. Nein, nicht Jux-Team, aber so.
Gut, man muss natürlich noch sehen, das ist der Team-Captain, das muss der Trainer sein. Ne? Wir haben ja öfters auch so Rollenverteilungen, dass jemand als Team-Captain die Administration macht. Beispiel ist zum Beispiel die US-Mannschaft. Ne? Da ist John Donaldson schon seit ewigen Zeiten Kapitän.
Ja.
Und der John ist ein guter IM, ne? Hat auch 2 GM-Normen und so, aber der ist jetzt kein moderner Experte für Öffnung oder so.
Nein, gar nicht.
Der administriert das, und die haben dann noch jemanden bei. Die haben meistens so jemanden dabei, nochmal wie, die hatten so Robert Hess mal oder solche, also gute Großmeister, die sich noch gekümmert haben um die Öffnungsvorbereitung. Also die haben bestimmt noch jemanden dabei, und das wird wahrscheinlich bei Norwegen, vermute ich mal, auch so sein. Ne?
Vielleicht Nielsen, ja, weiß man nicht.
Ja, oder die hatten auch schon mal, ich weiß nicht, aber der ist, glaube ich, woanders. Romanov, ja, der ist auch ein Öffnungsexperte, ich glaube, der ist woanders, aber mittlerweile gelandet.
Vielleicht bei den Damen irgendwo, aber nicht bei den Herren.
Ja, also interessant. Nee, den Namen kannte ich überhaupt nicht, aber ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Wenn es ein Podcaster ist, natürlich lustig.
Ich habe gerade nachgeguckt, weil ich den Namen auch nicht kannte.
Also es gibt lustige Team-Captains auch, ne? Also ich finde auch bemerkenswert hier Aserbaidschan, ne? Mit Radjabov, ne? Als
Captain. Ja, das ist schon hart, ne? Der will nicht mehr spielen, ne? Ich meine, der hat mehr Elo als Brett 2, 3, 4 und 5, aber scheinbar will der nicht mehr spielen. Der ist auf 2,7 runter, genau 2,7 meine ich, oder?
Ja, und jetzt wird er retired.
Und
retired
jetzt, jetzt ist er 37 Jahre alt und sagt sich wahrscheinlich, 2,7 ist noch schön, ich will nicht weiter runterfallen, und aus reiner Eitelkeit spielt er nicht mehr. Das ist schon hart, ne? Wenn der nominell zweitbeste Spieler aus dem Land sagt, nö, ich verzichte. Und das für so ein Land wie Aserbaidschan, ne? Die sind jetzt nur an 12 gesetzt dadurch, auch, ne? Das ist mit die schlechteste Startposition seit langem bei Aserbaidschan, habe ich den Eindruck.
Ja, das fehlt natürlich. Wer uns auch noch fehlt, das ist eine interessante Frage, wer fehlt denn als prominente Namen?
Fedusia.
Genau. Also Frankreich ist dadurch deutlich geschwächt. Die wären mit Fedusia vielleicht auch noch ein Medaillenkandidat sicherlich gewesen, vielleicht so eher nicht.
Weißt du Einzelheiten?
Nee.
Ich auch nicht. Also ich finde es natürlich ein bisschen komisch, ne? Da wandert er nach Frankreich ein, ne? Mit seiner gesamten Family und spielt nicht für das Land irgendwie bei der Olympiade so. Finde ich ein bisschen strange so.
Ja, gut.
Also ich würde das französische Verband irgendwie sagen, pass auf, Unterstützung null.
Vielleicht für Forderungen sind.
Wahrscheinlich zu hohe Forderungen, kann ich mir vorstellen, irgendwie. Und alles ist schon komisch, oder?
Ja, es ist komisch, ne? Ja, es ist ganz lustig. Ja, diese Liste durchzugucken ist immer wieder spannend. Ne?
Absolut,
also,
absolut.
Ja, also so cool. Warte mal, ich guck mal gerade in Rumänien. Wo ist denn Rumänien? Spielt ohne Rapport? Oder ist der wieder zurückgewechselt?
Der ist so nach Ungarn wieder. Ne?
Der ist wieder zurück. Spielt der denn für Ungarn dann?
Ja, ja, klar. Der
spielt wieder für Ungarn.
Mit genau, Peter Rapport, Leko.
Leko, ja, ja, genau.
Leko spielt wieder Schach. Das ist doch geil. Peter Leko spielt.
Das ist auch nett, ja. Interessante Mannschaft, den ich noch, ist auch noch Serbien, die sind ja Europameister geworden, wie wir gesagt, immer ein bisschen, wo wir ein bisschen Pech hatten, ne, im Kampf mit Sarana und Pretke, den beiden früheren Russen vorne, ne, das ist auch eine ganz gute Mannschaft.
Es gab also, ja eh, ja, ein Exodus von russischen Spielern, ne, die jetzt für andere Teams spielen, genau. Ne.
Vitjugov spielt für England, ne.
Ja, Vitjugov für England und Slowenien für Fedoseev, ne, Russland ist natürlich nicht dabei, aus den bekannten Gründen. Dadurch fehlen natürlich Nepo, Dubov, Svitler, solche Spieler. Aber Russland wäre auch gar nicht mehr so diese Superpower wie früher, weil einfach viele Spieler einfach das Land verlassen haben halt auch, ne, und für andere Länder spielen. Das muss man auch mal erwähnen.
Ja, ja. Gut, es hat ja eh schon arg stagniert. Ne? Muss man mal sehen, für so eine Schach-Supermacht. Die haben ihre letzte Goldmedaille eben, ich habe doch schon mal gesagt, Bled 2002, ja, da war das letzte Mal, dass Russland Gold gewonnen hat bei der Schach-Olympiade, das ist 22 Jahre her.
Krass.
Mit Kasparov an Brett 1. Das musste man damals noch auffahren, da konnte man Olympiasieger werden. Ja, na gut. Ja, also wir sind uns, glaube ich, ziemlich einig, ne? Deutschland kann Medaillen vielleicht machen, ne? Und Indien ist unser beider Favorit vermutlich, ne?
Indien ist für mich Favorit, ja. Ganz klar.
Ja. Gut, ja, dann lass uns doch mal in das Frauenturnier gucken. Müssen wir ein bisschen da klicken, da muss ich klicken.
Da haben wir auch eine Hoffnung, ne? Deutschland ist an 8 gesetzt, bei 184 Teams, auch hier sehr viele Teams, ne? Natürlich auch immer so eine Wundertüte, die deutsche Frauennationalmannschaft, ne? Muss man sagen. Wir haben vorne zwei starke Spielerinnen, ne? Das ist natürlich schon bei den Frauen Weltklasse, ne? Mit Elisabeth und Dinara. Josephine hat jetzt eine EM-Norm gemacht, ne? Ihre erste.
Ja, in guter Form.
Ja, also hoffen wir natürlich, dass sie ihre Form konservieren kann für die Olympiade. Aber immer bei allen anderen Spielern weißt du nie, was kommt, muss man gestehen. Ne? Also immer bei den großen Turnieren gibt es große Swings nach oben oder nach unten. Hoffen wir, dass diesmal nach oben geht. Hanna Marie und Lara Schulz ist, glaube ich, das erste Mal dabei bei einem großen Turnier.
Ja, die ist zum ersten Mal dabei.
Ja, da ist es auch ein bisschen schwieriger, auch für den Bundestrainer, das ist Juri Jakovic, die letzten Bretter zu besetzen. Ne? Weil das ist immer so, das sind keine Profispielerinnen, du weißt nicht so richtig, wen sollst du davon einsetzen, ähnliche Elo-Zahl. Es gibt ja Spielerinnen, die haben mehr Elo-Zahl. Ne? Katharina Doljikova zum Beispiel, deutlich mehr Elo-Zahl, ne?
Ja, die stammt über 2-3, ja. Ja. Gut, das sind immer so eine Spanne von 20, 30 Punkten.
Ne? Ja, hier geht ist ein bisschen mehr auch, ne? Das ist nicht nur 20, 30, ne? Das ist deutlich mehr.
Ja, es ist nicht ganz einfach. Also ich hätte da auch meine, muss ich sagen, jetzt auch meine Schwierigkeiten, ne, wen ich da aufstellen wollte. Das ist auch ein bisschen vielleicht Insider-Wissen, wer von denen ist gerade, weil, wie gesagt, die sind dann vielfach jetzt nicht Vollprofi, ne? Wer ist gerade da noch mehr drin, in welcher, was für eine Phase sind die vielleicht, dass sie gerade mehr trainieren können oder ähnliches. Das steckt man jetzt hier auch nicht drin. Mhm. Also die Chancen sind sicherlich gut, dass man was holen kann. Ne? Medaille, vielleicht kann man da mal was machen. Es ist allerdings, finde ich, das gesamte Turnier ist sehr schwer zu prognostizieren. Wenn man sich das anschaut, ne, die Setzlisten vorne, die sind sehr nah beieinander, die Mannschaften. Also Indien und Georgien hat so ein paar Punkte mehr, aber wir wissen, dass zum Beispiel eine polnische Mannschaft immer für was gut ist. Also die waren schon mal letztes Mal schon fast gewinnen können. Also, naja, es ist nicht ganz klar. Und China ist auch so ein bisschen eine Wundertüte mit den jungen Spielerinnen, ne? Ich kann es nicht, Lu Miao, ne? Spricht man die so aus? Und Su Yina, die ist auch noch irgendwie Anfang 20, ja, also das weiß man auch nicht.
Ja, bei China muss man sagen, dass die besten vier Spielerinnen nicht spielen.
Das stimmt, ja. Aber
das ist witzig.
Ja, die sind trotzdem noch konkurrenzfähig, ja. Gut, da ja, das, ja.
Also Indien ist, denke ich, aus meiner Sicht auch hier klarer Favorit. Junge Spielerin, Vaishali, Divya, ne, super. Ja. Dronavalli am ersten Brett, okay, hat auch schon ihre besten Tage hinter sich, aber ist immer noch relativ jung. Dann Tanja Satchdev ist natürlich auch, ja, fürs Brett 5 natürlich sehr gut. Agrawal Kwantika kenne ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie alt die ist.
Ist auch noch jung, Anfang 20.
Ja, 22, stimmt. Also die haben auch ein sehr junges Team, ne? Und gerade Vaishali an 2, ich meine, das ist natürlich eine bombenstarke Spielerin, Divya Deshmukh auch. Also
Mhm. Und ja, das ist schon stark.
Beim georgischen Team ist er eher so, die sind ja sehr erfahren, ne? Aber nicht, nicht mehr das jüngste Team, ist eher so leben aus von ihrer Erfahrung. Da scheint auch nicht mehr so viel nachzukommen, irgendwie so an jungen Spielerinnen. Aber wie du schon sagst, es ist so ein bisschen unklar, ne? So ein bisschen wundertypenmäßig, da ist es schwierig vorauszusehen. Bei der Ukraine fehlen die Musitschuk-Schwestern. Ukraine war ja immer so ein Kandidat für eine Medaille. Stimmt, ne? Bei den Frauen fehlen, da fehlen die Musitschuk-Sisters und deswegen fallen die ein bisschen ab. Also völlig unklar. Also für Deutschland auf jeden Fall eine Top-10-Platzierung drin, ist gar keine Frage. Auch hier wieder die Auslosungsmodalitäten bis zur letzten Runde können alles mit beeinflussen. Ne? Hoffen wir auf ein gutes Turnier.
Schwierig ich voraus. Ich habe so ein, zwei Anmerkungen nochmal zu Team-Captains, weil die irgendwie lustig sind. Tukmakov ist Team-Captain der georgischen Frauenmannschaft. Das finde ich ganz lustig.
Wieso?
Ja, das, gut, der ist eigentlich Ukraine, ne, und ist irgendwie 75 oder so. Ne? Und dann haben sie den da ausgegraben für diesen Job. Das finde ich irgendwie cool.
Und ist der schon so alt? Wie alt ist der? 78 ist der.
Ja, 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 der ist, ja. Den habe ich live erlebt, als ich 2011 Club Cup gespielt habe in Slowenien. Da war der Team-Captain der aserbaidschanischen Mannschaft von Soka. Und da war der schon alt. Und der ist ja ehemaliger irgendwie Armeegeneral oder sowas, ne? Also so ein irgendwie hat Militärhintergrund. Und das war so lustig. Jeden Morgen, ne, hat er da seine ganze Mannschaft irgendwie über den Hof gejagt, ne? Also die mussten dann so wirklich in Formation hinter dem herlaufen zum Frühsport so ein bisschen. Das war total lustig. Naja, auf jeden Fall, den habe ich jetzt gerade hier entdeckt, ja, das finde ich lustig. Und dann habe ich mich noch gefragt, der Team-Captain der aserbaidschanischen Frauen.
Der ist 74.
Michal Cherechewski. Ist es der Cherechewski, der das bekannte Buch geschrieben
hat? Ja, ich habe auch gerade gefragt, wahrscheinlich, ne?
Ist das nicht Michal Cherechewski?
Ja, ja, ne? Endgame Strategy, irgendwie sowas.
Genau, das bekannte Buch, ja. Ja, das ist irgendwie lustig, ne?
Ja.
Wer hier noch so alles hier.
Ja, hier wird Tradition hochgeil.
Ja, ja. Ja, aber ist doch gut, ist doch lustig, wäre hier noch so
alles. Klare Ansagen von dem erfahrenen Team-Captains. Da wird gekuscht. Heißt das so? Gekuscht? Gehuscht? Ist egal.
Ja, ja. Wen haben wir denn hier? Ist er interessant?
Pavel Kotsu ist auch nicht so jung mehr, oder? Na, egal. Aber lustig, lustig.
Ja, na gut. Also, ja, ich muss dir schon recht geben. Also, im Zweifel würde ich auch eher sagen Indien, weil es auch noch so eine junge, ziemlich junge Mannschaft ist. Die meisten Spielerinnen sind dann eher noch Anfang 20. Das ist schon auch noch ein Faktor. Und wie gesagt, einige fehlen wirklich, das stimmt.
Du meinst Spielerin, ja.
Ja, ja, es fehlen einige. Fehlt bei Polen nicht auch eine Spielerin?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Monika Rutschko ist dabei, ja, die habe ich erst gar nicht gesehen. Okay, nee, sorry. Ja, mal schauen, was da passiert. Also ich denke, da haben wir sicherlich auch Außenseiterchancen. Platz 8, also schauen wir mal, es ist eine Formfrage. Beim letzten Mal hat ja, die ist diesmal nicht dabei, Jana Schneider zum Beispiel Gold an 5 gewonnen, ne? Hat ein super Turnier gespielt. Und wenn jemand unten, ne, von hier Hanna-Marie Kleck oder Lara Schulze, wenn die ein super Turnier mal erwischt und die vorne gut spielen, ne, die beiden, ja, da kann man natürlich auch mal was reißen und vielleicht mal eine Medaille gewinnen. Das wäre auch ganz neu, ne? Ich glaube, die Frauenmannschaft hat es tatsächlich noch nie geschafft, da eine Medaille zu gewinnen. Die Männermannschaft hat das ja gelegentlich geschafft.
Wann war das? Istanbul?
Mhm, genau, die sind Zweiter geworden, Istanbul 2000.
Die deutsche Nationalmannschaft, ja.
Ja, da sieht man auch so ein bisschen, ne, so wie sich Zeiten geändert haben. Ne? Wenn man da reinguckt in diese Aufstellung, ne, das ist irgendwie ganz lustig aus heutiger Sicht. Ne? Noch mit Yusupov, Hübner, Lutz, Bischoff. Ne? Ja klar, ich meine, die halbe deutsche Mannschaft, die heute spielt, war da noch gar nicht geboren.
Doch, klar.
Knapp, ja, ist knapp.
Knapp.
98 und so weiter. Ja, aber ist knapp.
Knapp,
ja. Ne, Fredrik Svane ist ja 2004, glaube ich, ne? Vincent 2004, da waren die noch nicht geboren.
War recht geboren, ne? Stimmt.
Ja, ja. Also, ja,
gut. Witzig.
Ist lange her, ne? Aber danach haben sie, glaube ich, nichts
mehr. Und die Damen haben noch nie was gewonnen?
Ne, ich glaube noch nie. Echt? Also, da müsste ich mich täuschen, aber ich glaube, die haben noch nie eine Medaille gewonnen.
Ich guck mal nach hier. Ja, 1978. Bronze. Oh,
okay.
Bundesrepublik Deutschland. Ja, DDR auch, ne? In den 50ern.
Okay, man kann natürlich auch ganz zurück, vielleicht, was weiß ich, in den 30ern, ne? Oder sowas, das weiß ich jetzt auch nicht, ob da mal irgendwas.
Da gab es gar keine Olympiade, oder? Ja, doch, klar gab es Olympiaden, aber anders.
Ja, gut, die ganz bekannte Olympiade ist ja die 39er-Olympiade, ne? Die durch Kriegsausbruch abgebrochen werden musste in Buenos Aires. Aber das war eine der ersten Olympiaden. Ja. Also vorher gab es nur ganz wenige. Ich glaube, die 39er Olympiade war eine der ersten Olympiaden. 36 hatte, glaube ich, Deutschland gewonnen. Ne? Also die damals so Großdeutsches Reich. Ne? Irgendwie, die haben gewonnen. Und 39, dann musste man ja das Turnier abbrechen. Das ist ja diese bekannte Geschichte, wo dann die Spieler in Argentinien festsaßen und nicht mehr zurückkamen. Ne? Deswegen ist ja auch Miguel Najdorf Argentinier geworden. Ne, der ist ja eigentlich geborener Pole und war dann für die polnische Mannschaft in Argentinien und konnte dann nicht zurückkehren und blieb dann in Argentinien. Er hat seine ganze Familie zurücklassen müssen in Polen. Und auch das ist jetzt hier natürlich, wir gehen vom Thema weg, aber das ist eine Geschichte, die mich so erschüttert hat. Der hatte über 200 Angehörige in Polen, Juden, und alle tot.
Ach, Scheiße. Alle. Das ist krass.
Also er hat, nicht einer hat überlebt. Also der hat das versucht, nach dem Krieg irgendwen zu finden, alle tot. Da gab es mal eine lange Geschichte.
Überleg mal, ne? Also, alle Familienangehörige, die du kennst, sterben einfach. Ne?
Ja, also ich glaube, er hat irgendwie ganz später noch mal einen irgendwie gefunden. Aber ja, also eine unglaubliche Schicksal. Naja, also das war die Olympiade 39. Also wir hoffen, dass wir jetzt hier in Budapest so ein richtiges Schachfest erleben.
Das wäre.
Und du bist live dabei.
Ja, und es wird auch relativ warm. Ich habe mal geguckt, Temperaturen so um die 30 Grad in Budapest. Warst du schon mal in Budapest generell?
Nur auf der Durchreise, also okay, immer also, nur mal so ein paar Stunden.
Ja, du warst noch nicht. Ne? Mhm. Ah, es ist wirklich eine tolle Stadt zu sein mit vielen Sehenswürdigkeiten. Ich freue mich schon so ein bisschen auf die Margareteninsel in der Donau. Donau ist ja auch ein Riesenfluss.
Ja.
Teilt die Stadt in Buda und Pest, ne? Und da kann man schön spazieren gehen. Ich hoffe, ich finde die Zeit dazu. Vielleicht auch mal ein Thermalbad. Leute, habt ihr Tipps, was ich in Budapest machen soll? Gerne in den Kommentaren posten. Viele von euch waren ja bestimmt schon mal da. Ich habe natürlich schon so ein bisschen geguckt, ne? Restaurants, Sehenswürdigkeiten, paar Videos angeschaut zu Budapest. Wahrscheinlich werde ich sowieso keine Zeit haben, weil ich natürlich auch Videos drehen muss und arbeiten muss. Ne? So viel Zeit ist da auch nicht letztendlich. Aber ich freue mich natürlich. Thermalbad. Okay, ich bin gar nicht so der große Thermalbad-Fan. So Schwimmen und so ist gar nicht mein Ding. Sauna schon eher. So ein bisschen rumflezen in der Sonne. Aber so Schwimmen ist gar nicht groß mein Ding, wenn ich ehrlich bin.
Du kannst ja gucken, ob du dieses Schwimmbad findest, wo Bobby Fischer immer schwimmen war.
Ja, es gibt 4-5 große Bäder in Budapest. Das sind so ganz alte Bäder, irgendwie Badanlagen. Und eins ist relativ zentral. Direkt in so einem Riesenpark. Das ist gar nicht so weit von mir entfernt, wo ich wohne. Also da gehen auch alle hin. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Aber das ist das Bekannteste.
Ja, mach dir eine gute Zeit. Und wann machen wir weiter? Wahrscheinlich direkt, wenn du vor der Olympiade zurück bist. Dann kannst du da noch ein bisschen berichten. Und dann werden wir
in 3 Wochen.
Genau, also wir werden dann bestimmt noch mal kurz über das Ergebnis sprechen des Turniers. Aber gerne auch wieder ein Thema aufnehmen, was ihr uns vorschlagen könnt.
Ja, und dann vielleicht zum Abschluss noch sagen, klar, Olympiade wird natürlich live übertragen auf allen möglichen Twitch-Kanälen, ne? Ist ja klar, chess.com wird viel machen mit Sicherheit, FIDE, wobei noch nichts annonciert wurde, wer kommentieren wird, aber mit Sicherheit wird die FIDE einen Livestream haben, aber ihr schaut natürlich auf Schachdeutschland TV jeden Tag ab 15 Uhr mit mir und Katharina und Sonja und Alexander abwechselnd natürlich. Dennis Wagner ist auch mal mit dabei, habe ich gehört, gelesen, ich freue mich drauf.
Ja, super. Also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß in Budapest.
Danke.
Ciao.
Ciao, ciao.